Wir kommen zum ersten Teil, Kapitel 1 bildet diesen ersten Teil und wir nennen ihn Persönliches und Grundlegendes. Ich gebe zunächst einen kleinen Überblick über dieses Kapitel. In den Versen 1 und 2 haben wir den Gruß. In den Versen 3 bis 23 spricht Paulus von seinem Beten, und zwar zugunsten der Kolosser. Und im letzten Teil, der mittlere Teil ist also der größere Teil, der letzte Teil betrifft die Verse 24 bis 29. Da spricht Paulus von seiner Freude in Leiden. Wir kommen also zum ersten Abschnitt dieses Kapitels, den Versen 1 und 2. Sie sind der Gruß. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die in Kolosse wohnhaften heiligen und treuen Brüder in Christus. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In diesen drei Versen haben wir drei Elemente des Grußes. Hier werden uns genannt in Vers 1 die Grüßenden und in Vers 2 die Gegrüßten und das Grußwort. Zunächst etwas über die Grüßenden in Vers 1. Wer sind sie? Zunächst nennt Paulus seinen Namen. Er grüßt als Apostel. Hier haben wir unser erstes Stichwort, das als Wortbetrachtung, als Wortstudium vorgenommen werden könnte. Ein erster Vorschlag zum Wortstudium. Übrigens, das können Sie zum eigenen Wohl tun und nicht zu meinem Wohl. Sie müssen Ihr Ergebnis nicht mir überreichen, sondern das ist für Sie persönlich, wenn Sie Ihre eigene Kenntnisse erweitern möchten und sich selbst Hilfe verschaffen möchten für Ihr Bibelverständnis. Es lohnt sich einmal, Klarheit aus der Schrift zu verschaffen in Bezug auf dieses Wort Apostel. Ein klein wenig kann ich jetzt sagen zu diesem Begriff. Apostel ist ein Lehnwort aus dem Griechischen. Ein Lehnwort ist ein Wort, das man aus einer anderen Sprache übernommen hat. Bosch ist ein Lehnwort aus dem Russischen. Es ist kein deutsches Wort. Gemüsesuppe ist ein deutsches Wort. Sogar Fenster ist ein Lehnwort aus dem Französischen. Apostel ist ein Lehnwort aus dem Griechischen. Man hat es allerdings nie zurückgegeben. Entlehnt und behalten. Apostel bedeutet ganz schlicht Gesandter. Aber es ist ein starkes Wort für Gesandter. Der Gesandte steht im Schatten des Sendenden. Er vertritt den Sendenden mit einem besonderen Auftrag. Wir haben zwei Wörter, die diesen Gedanken wiedergeben. Das andere Wort ist Missionar. Missionar ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen. Wir haben es in der deutschen Bibel nicht, es sei denn jemand es in seiner Übersetzung gebrauchen wollte. Normalerweise haben wir das Wort Apostel, vielleicht auch Sendbote oder Gesandter in modernen Übersetzungen. Apostel waren nicht nur die ersten Sendboten Jesu Christi, die ihre Botschaft von Jesus Christus bekommen hatten. Apostel gab es auch weiterhin. Wir haben also zwei Gruppen von Aposteln. Streng genommen haben wir noch mehr. Die allererste Gruppe ist die Gruppe von Aposteln, die vom Himmel gesandt werden. Und da haben wir Jesus Christus und den Heiligen Geist. Man kann sogar an die Engel denken. Die werden apostolisch, das heißt mit besonderem Auftrag gesandt. Aber menschliche Apostel gibt es grundsätzlich in diesem Sinne zwei Gruppen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist der, dass die eine Gruppe ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hat und die andere hat ihre Botschaft von Menschen bekommen, das heißt von denen vielleicht, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hatten. Solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen, waren die 12 Apostel Jesu Christi, wobei Matthias den Judas ersetzt. Dann kommt hinzu der Halbbruder des Jesus, nämlich Jakobus, der auch Apostel genannt wird, und als 14. der Apostel Paulus. Dann kommen andere Apostel hinzu, die wir heute Missionare nennen. Da werden im Neuen Testament Barnabas, Timotheus, Silas und andere Apostel genannt. In unserem Sinne wären sie Missionare. Sie tun dieselbe Arbeit, sie haben dieselbe Aufgabe wie die Apostel in der ersten Gruppe, in der ersten Qualität. Aber sie haben nicht dieselbe Autorität. Wenn Paulus und Barnabas, zunächst Saulus und Barnabas ausziehen, dann ist Barnabas der ältere Reichgottesarbeiter. Aber es stellt sich dann bald heraus, dass Paulus die größere Autorität hat, weil er eben ein direkt von Christus berufener Apostel ist. Und das muss dann auch Barnabas anerkennen und tut es auch. Paulus grüßt hier als Apostel. Er grüßt als Apostel Jesu Christi. Das heißt, er ist von Jesus Christus gesandt. Und wenn er spricht, spricht Jesus Christus. Was er tut, das ist das, was Jesus Christus tut. Er fügt hinzu, er ist Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Das sollte nicht nur Paulus sagen dürfen, das sollte jeder von uns sagen dürfen, dass wir das beruflich sind, was dem Willen Gottes entspricht. Wir sollten uns klar sein in unserem Leben über den Willen Gottes. Paulus grüßt hier also als Apostel, aber er ist auch der Schreiber des Briefes. Er ist nicht nur ein Grüßender. Dass er der Schreiber ist, besagt nicht zunächst notwendigerweise, dass sein Name am Anfang hier steht. Denn es steht nicht nur sein Name, aber nur er ist der Schreiber. Dass er der Schreiber ist, das ergibt sich weiter aus den Versen 23 und 24, wo er allein seinen Namen nennt. Als zweiter grüßt Timotheus. Wer ist Timotheus? Timotheus ist ebenfalls ein Apostel, so in 1. Thessalonicher 2 genannt. Man sollte allerdings dort den Zusammenhang studieren, um das mitzukriegen. Wir würden Timotheus einen Missionaren nennen. Er arbeitet zusammen mit Paulus wie ein Missionar. Timotheus ist nicht ein Pastor. Es hat in jener Zeit keine Pastoren in unserem Sinne. Timotheus ist ein Missionar, der zunächst von Ort zu Ort reist mit Paulus, später aber auch alleine reisen darf, als Verantwortlicher im Auftrag des Paulus und dann nach seinem Tode wohl alleine oder vielleicht mit anderen, die ihm helfen. Doch ist Timotheus nicht ein Apostel wie Paulus. Und Paulus macht dieses klar. Timotheus ist nur in unserem Sinne Missionar, in diesem Sinne ist er Apostel. Timotheus ist ein besonderer Mitarbeiter von Paulus. Im Brief werden mehrere Mitarbeiter des Paulus genannt. Aber nur Timotheus wird am Anfang als Mitgrüßender erwähnt. Die anderen Mitarbeiter werden erst am Schluss des Briefes erwähnt. Timotheus gilt also offenbar als ein besonderer Mitarbeiter ersten Ranges. Um das zu verstehen, darf man die Parallelstelle Philipper 2, die Verse 19 bis 22 lesen. Philipper 2, die Verse 19 bis 22. Timotheus ist so dann der Bruder, in Anführungsstrichen, so im Text. Timotheus, der Bruder. Eigentlich war Timotheus ein geistlicher Sohn des Paulus. Doch bei dieser Gelegenheit wird er als Bruder des Schreibers hingestellt. Das heißt, als brüderlicher Mitarbeiter des Apostels. Timotheus ist aber nicht nur Bruder des Apostels Paulus. Er ist auch Bruder der Briefempfänger. Das dürfen Sie wissen. Und Sie dürfen Vertrauen zu ihm haben, sollte er einmal als einer, der die Interessen des Paulus wahrnimmt, in Kolosse vorbeikommen. Dann dürfen Sie wissen, Timotheus ist ein brüderlicher Mann, ein echter Bruder in Christus und wird sie nicht herrisch behandeln. Wir wollen dieses, was wir eben gelernt haben aus dem Gruß, kurz anwenden und dann gehen wir weiter zu den Gegrüßten. Alle Reichgottesarbeiter sind Brüder. Sie sind nicht Hoheiten. Sie mögen Hirten sein, aber sie bleiben immer dennoch Schafe. Alle Hirten der Gemeinde Jesu gehören auch zur Herde Jesu und sind mit den anderen, denen sie dienen, Schafe. Sie sollten wie Brüder sprechen und erwarten, als solche auch brüderliche Korrektur zu erfahren. Das heißt, solche, die Missionsarbeit tun oder in der Gemeinde als Reichgottesarbeiter tätig sind, sollten selbst als Brüder sprechen und sie sollten wie Brüder erwarten, dass andere sie ihnen Korrektur geben dürfen. Jeder von uns ist korrekturfähig oder bedürftig. Dennoch stehen sie in Verantwortung und sollten ihrer Aufgabe wegen geachtet werden, auch wenn sie Brüder sind. Doch gibt es noch Grade in der Hingabe und Treue. Einige brüderliche Mitarbeiter sind treuer denn andere. Und wir dürfen beten, dass die mitarbeitenden Brüder, die wir kennen, von der Sorte des Timotheus sein mögen. Das kann also ein Gebetsanliegen sein. Nun gehen wir zu den Gegrüßten über. Die haben wir am Anfang von Vers 2. Zuerst etwas zur Übersetzung. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier die Anschrift des Briefes zu übersetzen. Wir können schreiben an die in Kolosse wohnhaften Heiligen und Gläubigen, Brüder in Christus. So habe ich früher übersetzt. Man kann aber auch so übersetzen, und so tue ich es heute, an die in Kolosse wohnhaften Heiligen und treuen Brüder in Christus. Das heißt, wir haben hier ein Wort, das kann übersetzt werden mit die Gläubigen oder die Treuen. Und dann kann es als Hauptwort oder als Beiwort, das heißt Adjektiv, geschrieben werden. Ich kann Gläubige groß schreiben oder klein schreiben. Wenn ich es klein schreibe, dann ist es ein Beschreibungswort für Brüder, die gläubigen Brüder. Aber Brüder sind ja gläubig, sonst wären sie keine Brüder. Das ist also etwas unnötig zu schreiben, gläubige Brüder. Das heißt, wenn gläubig in unserem Sinne gebraucht wird. Aber hier kommt die Schwierigkeit. Das griechische Wort, das mit gläubig übersetzt werden kann, bedeutet ebenfalls treu. Als Hauptwort hieße es die Treuen. Als Beiwort Treue oder treue Brüder. Es ist nicht leicht, zwischen den beiden hier zu wählen. Es gibt für mich zwei Gründe, die zweite Fassung vorzuziehen. Sie ist etwas natürlicher als Wiedergabe des Grundtextes. Und sie ist der Formulierung im Gruß des Epheserbriefes ähnlich. Und da die zwei Briefe zur fast derselben Zeit oder in zeitlicher Nähe voneinander geschrieben wurden, ist anzunehmen, dass Paulus sich in ähnlicher Weise ausdrücken würde. Und im Epheserbrief, und Sie können kontrollieren, da müssen wir wahrscheinlich Treue übersetzen, nicht Gläubige. Was ist der Unterschied für uns? Gläubige nennt manch einer sich schon. Auch die Katholiken sprechen von den Gläubigen. Gläubig kann sich bald jemand nennen. Aber die Frage ist man ein echter Gläubiger? Und das kommt mit dem Wort Treue zum Ausdruck. Mir scheint, es geht hier um ein Sieben. Das heißt, im Kolosserbrief haben wir es mit Irrlehre zu tun. Und Paulus scheint schon jetzt eine leise Frage an die Kolosser anzubringen. An wen schreibe ich hier eigentlich, meine lieben Freunde? Wie weit ist die Irrlehre schon vorgedrungen? Seid ihr immer noch alle dabei oder sind schon einige von euch von Christus abgekommen? Damit ich auf Nummer sicher gehe, nenne ich einmal die, an die mein Brief eigentlich gehen soll. Sie sind die, die Jesus Christus treu geblieben sind. Denn das griechische Wort bedeutet ebenfalls dieses. Es ist großer Wert, auf dieses zu legen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, das näher auszuführen. Schlagen Sie kurz auf das Ende des Epheserbriefes. Da lesen Sie etwas in diesem selben Sinne. Da sind die genannt, die Jesus mit Echtheit, in Wahrheit lieben. Darum geht es. Ende Epheserbrief. Das heißt, Paulus legt Wert darauf, wenn jemand sich Christ nennt, dann muss es sich um einen echten Christen handeln. Nicht nur um einen Namenschristen, nicht nur um einen Namensgläubigen, nicht nur jemand, der behauptet, Jesus nachzufolgen. Er muss Jesus von ganzem Herzen lieben. Er muss echt sein. Und so können Christen auch Treue genannt werden oder treue Brüder. Bekanntlich gab es ja auch falsche Brüder. Paulus will seinen Brief richten an die wahre Gemeinde in Kolosse, an die treuen Brüder dort. Das schließt natürlich die Schwestern ein. In der damaligen Zeit werden sie alle so genannt. Erst heute, in den letzten Jahren, wird man gezwungen bzw. genötigt, hier noch etwas spezieller zu werden. Aber das ist nicht eine gesunde Entwicklung. Weiter. Wie werden die Gegrüßten gekennzeichnet? Paulus nennt seine Leser Heilige, nicht nur treue Brüder, sondern er nennt sie Heilige. Und hier wäre mein zweiter Vorschlag für ein Wortstudium. Heilige oder Heiligung, denn Heilige sind solche, die die Heiligung erlebt haben und immer noch erleben, ist ein Wort, das sich lohnt zu studieren, ein sehr wichtiges Wort, über das man Klarheit bekommen sollte. Ein gutes Lexikon, das heißt ein Wörterbuch, kann hier einen guten Dienst tun. Und das Rienecker Lexikon ist als solches zu zählen. Aber es gibt auch noch andere, die man konsultieren kann. Darüber hinaus kann man eine Konkordanz gebrauchen oder auch gute Kommentare. Ein Heiliger erfährt, oder der Begriff Heiliger erfährt in der Bibel einen mehrfachen Gebrauch. Heilige sind zum Beispiel Gott Zugeordnete. Das heißt, sie gehören ihm. Wenn beim Bau der Stiftshütte Stoffe oder Artikel aus dem eigenen Haushalt zu Mose gebracht wurden und zu den Handwerkern, dann wurden sie denen bzw. Gott überreicht. Wir sagen, ihm zugeordnet. Das heißt, man verzichtete jetzt auf den Besitz dieser Artikel. Sie wurden einem anderen überreicht, übergeben. Sie waren also jetzt vergeben, abgegeben. Man hatte jetzt kein Recht mehr, über diese Artikel zu verfügen. Das ist ein Heiliger. Ein Heiliger ist jemand, der ganz Gott gehört. Man verfügt nicht mehr über ihn, sondern Gott verfügt jetzt ganz über ihn. Sie gehören ihm, diese Heiligen. Christen sind Gottes Eigentum. Sie gehören ihm ganz. Zweitens, das Wort Heilige bedeutet, dass sie Gereinigte sind. Und zwar durch die Vergebung der Sünden, und diese Vergebung kommt durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat sie gereinigt durch das Wort Gottes, durch das Blut Jesu Christi, und nun sind sie heilig, das heißt rein. Wenn alle in Kolosse, die in Christus sind, Christus ist ihr Wohnraum, wenn alle, die in Kolosse in Christus sind, ohne Unterschied Heilige genannt werden, dann müssen wir eine Schlussfolgerung ziehen. Denn dann sind sie dieses mit dem Zeitpunkt, mit dem sie in Christus hineingekommen sind, mit dem Zeitpunkt, mit dem sie zu Christus gekommen sind. Denn es könnte ja jemand zum Glauben gekommen sein, während der Brief schon geschrieben unterwegs nach Kolosse ist. Und während der Brief jetzt in Kolosse gelesen ist, muss der Brief immer noch zutreffen. Also Paulus weiß, wer immer in Kolosse in Christus ist, der ist ein Heiliger. Das heißt, sofort mit dem Christ werden, sofort, wenn man in Christus einsteigt, sein Eigentum wird, ist man ein Heiliger. Heiligung, wodurch man ein Heiliger wird, ist also etwas, das mit der persönlichen Umkehr zu Jesus Christus geschieht. In zur Zeit der Bibel werden alle Christen Heilige genannt. In der deutschen Sprache ist das nicht mehr Gewohnheit. In der englischen Sprache, in der christlichen Sprache, ist es immer noch Gewohnheit. Da kann man das Wort Heilige schlicht als synonym als noch ein Wort für Christen gebrauchen. Nebst Christ, Gläubige und so weiter. Ja? Das ist schön. Ich wünschte, wir könnten das im Deutschen auch tun. Aber leider ist das vielleicht der katholische Einfluss immer noch, wobei Heilige etwas Besonderes sein soll. Natürlich ist das etwas Besonderes, aber da ist jeder Christ etwas Besonderes. Da denke ich an eine Begebenheit. In Nürnberg. Der Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde, mit dem ich zusammenarbeitete, erzählte, er hätte wohl Religionsunterricht gehabt, mal in einer Schule. Und da wäre ein Mädchen zu ihm gekommen und hätte gesagt, also Sie haben ja keine Heiligen, aber unsere Kirche, die hat Heilige. Dann sagte der Bruder sehr weise, es ist so, die Heiligen in Ihrer Kirche, die sind schon gestorben. Aber wir haben auch Heilige, aber die leben noch. Ja. Sehr schön gesagt. Natürlich hat es auch Heilige, die gestorben sind, aber wir haben keine Verbindung mehr mit ihnen. Und wir sprechen nicht, weder mit ihnen noch zu ihnen. Es ist sehr wichtig, besonders für die deutsche Theologie, nicht nur die deutsche, überhaupt für die evangelikale Theologie, zu beachten, dass man mit der Umkehr schon geheiligt ist. Warum sage ich das? Vielleicht ist das von einigen von Ihnen neu, weil Sie nicht zu Hause sind in der Theologie im Westen. Das ist so. In der westlichen evangelikalen Theologie trennt man zu stark Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung nennt man das Werk Gottes, das geschieht, wenn jemand zu Christus kommt. Dann wird er gerechtfertigt. Heiligung ist das Wort, das man reserviert für das Werk Gottes im Leben eines, der schon gerechtfertigt ist. Das ist aber nicht ganz biblisch. Biblisch ist, dass die zwei einander ergänzen. Rechtfertigung und Heiligung geschehen bei der persönlichen Umkehr zu Jesus Christus und beide geschehen ebenfalls nach der Bekehrung in unserem Glaubensleben. Rechtfertigung und Heiligung, daran muss man sich gewöhnen, sind Vorgänge sowohl in der persönlichen Heilswende als auch im Glaubensleben des Christen. Nur haben sie da verschiedene Akzente oder eine verschiedene Bedeutung. Nun werden die Gegrüßten weiter treue Brüder genannt, als solche angesprochen. Dies ist eine erste Formulierung, eine ernste Formulierung. In Kolosse hat es nämlich falsche Lehre. Sind einige vielleicht bereits von Jesus Christus abgekommen? Diese Frage kann sich hier stellen. Der Brief gilt denen, die sich nach Kapitel 2, Vers 19 noch an das Haupt halten. Der Brief gilt nicht Ungläubigen, die etwa noch Brüder in Anführungsstrichen heißen mögen, es aber nicht mehr wirklich sind. Sind sie aber echte Brüder, dann sind sie eins in Jesus Christus. Irrlehre trennt, leider. Aber in Christus ist wahre Bruderschaft. An wen geht nun der Brief? Ich habe diese Bezeichnungen genommen als solche, die für die Gegrüßten stehen. Das heißt, ich habe gesagt, sie heißen so als solche, die der Apostel grüßt. Aber sind diese identisch mit denen, die den Brief empfangen? Ja, sie sind es. Wir dürfen also hier gleich denken an die Empfänger des Briefes. Aber die Frage muss noch als solche gestellt werden. An wen geht nun der Brief? Erstens, der Brief geht an die, die in Kolosse sind, und zwar in Christus. Also an alle Kolosser, die Christen oder treue Brüder oder Heilige sind. Über diese Kolosser gibt es einige Details, wenige Details. Am Schluss des Briefes wird ein Onesimus erwähnt, der, so heißt es, von Kolosse ist, also der gehört dazu. Dieser Onesimus ist laut Philemonbrief ein Sklave des Philemon, in dessen Hause sich eine Gemeinde trifft. Philemon kommt also auch aus Kolosse, beziehungsweise wohnt in Kolosse. Frage: Treffen sich alle Gläubigen in Kolosse bei Philemon? Oder hat es etwa dort zwei Gruppen von Christen? Ich würde das Erstere voraussetzen. Nicht zwei Gemeinden, sondern eine Gemeinde, die sich bei Philemon trifft. Wie dem auch sei, der Brief ist an alle in Kolosse gerichtet, die in Christus sind. Die Gemeinde vom Hause des Philemon ist auf jeden Fall eingeschlossen. Zweitens, der Brief hat eine zweite Anschrift. Paulus erwähnt in Kapitel 2, nebst den Kolossern, zwei weitere Gruppen von Gläubigen, um die er Sorge trägt. Gläubige in Hierapolis und Gläubige in Laodikea. Und es kann sein, dass er noch eine weitere Gruppe nennt, alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Es gibt also noch andere, an die der Brief geht. In Kapitel 4 erwähnt er ebenfalls zwei Gruppen. Eine Gemeinde in Laodikea und eine im Hause eines Nymphas. Er gibt auch Anordnung, dass zwei seiner Briefe zwischen Kolosse und Laodikea ausgetauscht werden sollen. Man bekommt also den Eindruck, dass früher oder später alle Gläubigen im Umkreis von Kolosse diesen Brief zu lesen bekommen werden. Wir haben also eine zweite Gruppe, die Empfänger sind. Alle Christen in der Gegend von Kolosse. Drittens. Der Brief kennt aber noch eine dritte Adresse. Aus dem eben Gesagten, das heißt aus dem Hinweis, dass Briefe ausgetauscht werden sollen, wird verständlich, wie in jener Zeit die Schriften des Paulus und anderer Apostel aufgehoben und weitergeleitet wurden und wie sie dann schlussendlich bis auf uns gekommen sind. Gott hat es so geführt, dass der Kolosserbrief nun in unserer Bibel steht. Das heißt, Paulus schrieb auch an uns, und wir nehmen den Brief dankbar aus seiner Hand an. Wir kommen nun zum Grußwort. Am Ende von Vers 2. Das Grußwort hat zwei Elemente oder Inhalte: Gnade und Friede. Diese zwei Wörter lassen uns denken an die zwei damaligen Grüße. Das heißt, wenn ein Jude Christ wurde, dann gab es für ihn zwei Grüße. Er sprach Hebräisch normalerweise oder wohl üblicherweise, und so war sein hebräischer Gruß Shalom oder Friede. In der damaligen Welt hat man Griechisch gesprochen, von einem Ende des Römischen Reiches bis zum anderen, sogar in Rom, auch in Kolosse. Gnade ist deshalb ein geeignetes Grußwort. Gott zeigt uns seine Gnade in seiner Liebe. Theologisch gesehen, das heißt, als biblische Wahrheit halten wir fest,
Gnade ist ein Teil oder eine Form der Liebe Gottes. Wenn Gott liebt, dann ist er barmherzig, gnädig, wohlwollend. Gnade ist also ein Ausdruck der Liebe Gottes. Aber auch wir können gnädig sein. Hier aber in diesem Vers kommt Gnade nicht von einem Menschen, sondern von Gott. Gnade ist hier seine Liebe, die uns froh macht, uns Gutes bringt. Gnade und Friede. Friede ist das, das einen Freiraum schafft, wo etwas gedeihen kann. Kommt der Krieg durch eine Gegend, dann kommt Zerstörung. Dann ist die Ernte zerstört, dann ist die Erde zerstört, die Häuser werden zerstört. Das tut die Sünde. Wenn aber Friede da ist, dann gibt es nicht nur Ruhe in den Verhältnissen, sondern einen Raum, in dem die Beziehungen gedeihen können. Merken wir uns noch die Reihenfolge dieser Grußworte. Die Reihenfolge ist wichtig. Sie ist zuerst Gnade, dann Friede. Es gibt keinen Frieden ohne Gnade. Und wenn es Gnade gibt, dann gibt es aber auch Frieden. Das ist so, wenn wir zu Jesus kommen. Und das bleibt so in unserem ganzen Leben. Sind wir in Unruhe, sind wir friedelos, dann ist der Schlüssel Gnade. Wenn Gnade angenommen wird, dann hat Friede, dann kann Friede walten. Nun ist noch die Form dieses Grußes zu beachten. Das heißt, das Grußwort ist zu gleicher Zeit ein Gebet. Es wird an die Kolosse gerichtet und an alle, die dort wohnhaft sind, aber es ist eigentlich ein Wunsch, dessen Erfüllung von Gott erwartet wird. Das hier gewünschte Gnade und Friede für die Leser kommt von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Und nur von dort kommen echte Gnade und echter Friede. Sie kommen von Gott durch Jesus Christus, in diesem Sinne von beiden. Sie kommen von Gott als einem Vater. Er ist väterlich, liebevoll, und wir sind seine Kinder.